Deutschlandfunk. Der Tag.
Wann war das letzte Mal, dass du so richtig Glück hattest?
Genießen Sie beste Casino-Unterhaltung. Spielspaß made in Germany.
Die beliebtesten Casino-Spiele immer dabei, direkt auf deinem Handy.
Spielen kann süchtig machen. Teilnahme ab 18 und im Geltungsbereich des Glücksspielgesetzes.
Jipp, und genau das ist das Problem. Denn in der deutschen Realität spielt sich ziemlich viel außerhalb des Glücksspielgesetzes ab. Der Schwarzmarkt mit Glücksspielen im Netz boomt und das wollen die Bundesländer jetzt angehen. Und zwar, indem sie bisher illegale Casino- oder Pokerspiele jetzt erlauben. Ich habe Fragen. Und sie wollen ihre Inseln zurück. Sie wollen ihr Leben zurück. Mit diesen Slogans kämpfen die BewohnerInnen mehrerer griechischer Inseln jetzt dafür, dass die Regierung ihre Asylpolitik ändert. Denn überfüllte Lager sind nicht nur unmenschlich für die rund 40.000 MigrantInnen, die so ausharren müssen, sondern sie bringen auch die Bewohner auf Samos, Chios, Lesbos, Leros, Kos an den Rand ihrer Kapazitäten. Ob Ihr Generalstreik in Athen, in Brüssel und im Rest Europas auch gehört wird? Der Tag am 22. Januar 2020 mit Sarah Zerback. Hi. Online-Pokern oder in virtuellen Casinos am Roulette-Tisch zocken. Ist bisher illegal, boomt aber trotzdem. Mit allen Problemen, die das so mit sich bringt, wenn ein Schwarzmarkt unkontrolliert vor sich hin wächst. Das aber soll sich jetzt ändern. Die Bundesländer haben sich zusammengerauft und sich auf einen neuen Glücksspielvertrag geeinigt. Das ist nämlich Ländersache, deswegen gibt's da bisher auch so einen riesigen Flickenteppich. Jetzt also ein neuer Staatsvertrag, der vor allem Spielerinnen und Spieler schützen soll. Ausgerechnet, indem bisher illegale Spiele im Netz jetzt legalisiert werden. Und mit neuen Regeln. Ob das eine gute Idee ist, beziehungsweise unter welchen Bedingungen diese Reform wirklich was bringen kann, darüber kann ich jetzt mit Tilman Becker sprechen. Er ist Leiter der Forschungsstelle Glücksspiel an der Uni Hohenheim und einer der Experten auf dem Gebiet überhaupt. Hallo, Herr Becker.
Ja, schönen guten Tag, Frau Zerback.
So, also illegal ist das Ganze bis jetzt, aber gezockt wurde ja trotzdem immer im rechtsfreien Raum dann. Wie ist das möglich, dass es da überhaupt bis jetzt so einen Wildwuchs gegeben hat?
Weil der Vollzug relativ wenig ausgeprägt war und weil es sehr große Probleme beim Vollzug gab.
Ja, wo liegen die? Also warum war das so schwierig bis jetzt?
Das wird auch noch in Zukunft schwierig sein, weil jemand, der illegale Glücksspiele anbietet, nur mit einer Ordnungswidrigkeit belegt werden kann, wenn sein Firmensitz außerhalb von Deutschland ist.
Das ist der Knackpunkt.
Da kann ich strafrechtlich verfolgt werden. Und daran ändert sich leider auch nichts, weil nämlich die Änderung des Strafgesetzbuches, die dazu nötig wäre, eine Aufgabe des Bundes wäre.
Und das eben ist gerade Ländersache, das Glücksspiel. Da ist der Knackpunkt.
Und die können halt nur eine Ordnungswidrigkeit verhängen, wenn sie denn überhaupt die Möglichkeit haben, dieses zuzustellen bei einem Anbieter, der auf Malta oder Gibraltar sitzt.
Okay, dann haben wir also einen boomenden Schwarzmarkt. Und eines der Probleme ist natürlich dadurch, dass das nirgendwo offiziell registriert auch ist, verlieren natürlich staatliche Lotterien hohe Erträge. Und der Staat natürlich damit und auch die Gesellschaft an sich Steuereinnahmen, ist klar. Das ist für den Staat ein Problem. Aber wo ist denn genau, wo liegt da das Problem für die Spielerinnen und Spieler?
Also das ist erstmal so nicht richtig, weil die illegalen Anbieter, zumindest die Sportwettenanbieter und die Online-Casino-Anbieter zahlen Steuern, weil dort können sie mit hohen Strafen belegt werden, wenn sie Steuer hinterziehen. Davor scheuen sie sich, aber wenn sie sich nicht an die glücksspielrechtlichen Vorgaben halten, kann ihnen praktisch nichts passieren. Deswegen halten sie sich nicht an die glücksspielrechtlichen Vorgaben.
Okay, also den Unterschied müssen Sie mir nochmal erklären. Also da ist, da agiert jemand im Illegalen und zahlt trotzdem Steuern?
Ja, weil bei einem Steuervergehen können Sie mehrere Jahre in den Knast gehen. Und das ist nicht nur eine Ordnungswidrigkeit. Dagegen, wenn Sie gegen die glücksspielrechtlichen Vorgaben verstoßen, ist das eine Ordnungswidrigkeit und Sie kriegen ein Bußgeld in geringer Höhe.
Okay, das ist also ein Schlupfloch dann. Also da ist so ein bisschen durch die Hintertür, wäscht man sich da rein.
Ganz genau. Und da wird der Bund gefordert, das Rennwett- und Lotteriegesetz zu ändern, um auch illegale Glücksspielangebote jetzt richtig zu besteuern. Und um das Strafgesetzbuch dahingehend zu konkretisieren, dass auch illegale Anbieter im Ausland, wenn sie in Deutschland anbieten, verfolgt werden können, strafrechtlich.
Und warum ist das jetzt so schwierig? Also wenn man gerade das Problem ja schon erkannt hat, warum sagt der Bund da jetzt nicht, also Moment, da haben wir auch noch ein Wörtchen mitzureden, das gehen wir jetzt auch dann gleich richtig an?
Das weiß ich nicht, ob da der Bund das Problem erkannt hat. Bisher gehe ich davon aus, dass der Bund das Problem noch nicht erkannt hat.
Auch wenn Experten wie Sie darauf hinweisen, das ist ja nicht heute das erste Mal, dass Sie das tun.
Nein.
Jetzt soll das Spielen im Netz ja zukünftig erlaubt sein. Die Probleme, die Glücksspiel so mit sich bringt, ich finde, das ist ja eine steile These, die sind dadurch bestimmt nicht gelöst. Ne? Also dadurch, dass man das jetzt von der Illegalität in die Legalität verschiebt. Was bringt das jetzt?
Also das hängt davon ab, wie das ausgestaltet wird. Wenn man das, was bisher illegal war, in die Legalität verschiebt und da noch Spielerschutzmaßnahmen ergreift, ist es positiv. Aber wenn der Markt natürlich expandiert und sehr viel mehr Leute mitspielen, dann ist es negativ.
Da sind ja jetzt einige Dinge angedacht. Vielleicht können wir die mal zusammen durchgehen, ob die aus Ihrer Sicht Sinn machen. Also unter anderem eine Sperrdatei, um eben Spielsüchtige auszuschließen. Wie muss ich mir das vorstellen? Also da melden die sich selber Gefährdete oder werden auch registriert? Wie funktioniert das?
Ja, da gibt es schon diese Sperrdatei für Spielbanken und Lotterieangebote und es gibt sie für Spielhallen in Hessen und die soll halt spielformübergreifend eingerichtet werden, was sehr positiv zu bewerten ist.
Spielformübergreifend heißt für alle Spielformen online?
Für alle Spielformen, also nicht für alle, aber für Sportwetten, für die gefährlichen Spielformen. Also für Sportwetten, Online-Casino-Spiele, für die Spielhallen stationär. Also für die und die Lotterien mit größerem Gefährdungspotenzial, also mit einem hohen Jackpot.
Okay, das ist also die Änderung. Und außerdem soll es ja ein automatisiertes System geben zur Früherkennung von Spielern, die Glücksspielsucht gefährdet sind. Wie verlässlich ist denn so ein automatisiertes System? Wie funktioniert das?
Also das müssen die Anbieter selber einrichten. Es gibt da verschiedene Systeme schon auf dem Markt und die sind eigentlich relativ gut und die lernen ja auch immer hinzu. Es kommt davon, da hängt davon ab, wie die Anbieter dann das dann umsetzen, aber an sich ist das sehr sinnvoll.
Ja, sagen Sie mir doch nochmal als Laien, wie das funktioniert. Wie erkennt dann so ein System, ob ich gefährdet bin oder nicht?
Wenn Sie zum Beispiel plötzlich anfangen, sehr viel mehr Geld zu setzen, wenn Sie Beschwerde-E-Mails an den Anbieter schreiben, dass das alles ja nicht irgendwie nicht mit rechten Dingen zugeht, wenn sie sich für sperren lassen und gleich wieder entsperren lassen wollen und so weiter. Also es gibt eine Reihe von Anzeichen, die darauf hindeuten, dass sie Probleme mit dem Spielen haben.
Sind wir beim Geld? Monatliches Einzahlungslimit ist geplant von 1.000 Euro. Ist das angemessen? Reicht das?
Das kommt darauf an, wenn Sie Sozialhilfeempfänger sind, dann ist das sehr viel und wenn Sie Millionär sind, ist es sehr wenig.
Wie viele Millionäre sind denn unter den Glücksspielsüchtigen?
Das weiß ich nicht.
Wer ist da also generell besonders gefährdet, kann man das sagen?
Männer. 80% aller pathologischen Spieler sind Männer. Meistens auch oder oft mit einem Migrationshintergrund. Unterdurchschnittliches Bildungsniveau. Unterdurchschnittliche Qualifikation, Bildungsniveau und so kann man das sagen. Aber sind halt 80% sind Männer.
Und in welchem Alter so?
Zwischen bis 30, 35.
Also schon relativ jung.
Ja, Senioren sind nicht so sehr gefährdet, aber es gibt auch gefährdete Senioren, die, wenn sie dann im Ruhestand sind, nichts wissen, was sie tun sollen und dann anfangen zu spielen.
Okay, also so ein Motiv wäre tatsächlich Langeweile oder so ein bisschen Flucht aus dem Alltag? Oder?
Ganz genau. Oder der Traum vom Geld. Abwechslung, Spannung erleben, die Umwelt vergessen, verdrängen. Das sind so die Hauptmotive.
Wie oft wird dieser Traum vom Geld tatsächlich Wirklichkeit und wie oft wird man da betuppt? Oder man hat einfach Pech, ne? Das ist natürlich auch ein Faktor, ist schon klar, ne? Aber es gibt ja auch sehr viel Betrug beim Online-Glücksspiel tatsächlich, ne?
Ja, gibt es sicherlich. Und das muss man sehen, ob das sich jetzt verbessert durch die Zulassung. Also insbesondere bei Poker gibt es halt das Betrugspotenzial relativ hoch.
Jetzt gibt es ja Online-Glücksspiel eigentlich fast so lange, wie es das Internet gibt, also seit mehr als 20 Jahren. Und Sie fordern ja auch schon ganz, ganz lange, dass es da eine Behörde geben muss, die eben auch länderübergreifend agiert. Die soll es ja jetzt geben. Ja. Was genau muss die denn leisten können, damit die auch ihren Sinn und Zweck erfüllt?
Sie muss einmal dafür sorgen, dass bundesweit einheitlich vollzogen wird. Das heißt, sie muss gegen die illegalen Angebote vorgehen. Sie muss die Zahlungsströme sperren. Sie muss auch im Internet eventuell die Seiten blockieren oder umlenken auf eine sogenannte Stop-Page, wo man also sieht, dass das eigentlich illegal ist. Sie muss dafür sorgen, dass für den Verbraucher deutlich wird, was legal ist und was illegal ist. Im Augenblick ist das noch nicht klar. Das heißt, wenn Sie im Internet spielen, wissen Sie als Laie nicht, ist das ein illegales Angebot oder ein legales Angebot. Das heißt, sie muss deutlich machen, was ist legal und auch deutlich machen, was illegal ist.
Da hilft ja auch die Werbung nicht unbedingt weiter, ne? Weil die durfte ja bisher auch schon unter bestimmten Voraussetzungen gemacht werden. Wird sich das wohl in Zukunft dann verändern?
Das bleibt abzuwarten. Das wird man sehen.
Würden Sie dafür plädieren, das komplett zu verbieten, dafür zu werben?
Also das hängt davon ab. Ich würde das für einige Glücksspielformen, gerade Online-Casinos und Online-Automatenspiel, würde ich das sehr restriktiv handhaben. Das heißt, da würde ich ein weitestgehendes Werbeverbot vorschlagen.
Sie beobachten ja da eben auch als Experte Entwicklung jetzt über die Jahre. Wie hat sich denn der ganze Markt und auch das Suchtpotenzial verändert? Zum Beispiel dadurch, dass wir ja auch jetzt eigentlich überall spielen können, wie wir möchten, weil wir einfach einen kleinen Computer in Form eines Smartphones oder so immer in der Tasche haben.
Das ist schwer zu sagen, weil es dauert 5 bis 10 Jahre, ehe sich eine Glücksspielsucht entwickelt. Das, was heute passiert, sehen wir in der Therapienachfrage in 5 bis 10 Jahren.
Apropos, so eine Therapie, wie langwierig ist die? Wie schwierig ist, dem Problem dabei zu kommen?
Es gibt ambulante und stationäre Therapien. Und das hängt davon ab, von der Schwere jeweils des pathologischen Spielverhaltens, ob das gekoppelt ist noch mit anderen psychischen Störungen oder ob das nur alleine auftritt. Viele pathologische Spieler werden von selber praktisch geheilt. Die haben eine Phase, wo sie mal pathologisch spielen, wenn sie Probleme in ihrem Leben haben und finden dann wieder von selbst zurück. Andere haben so schwere Störungen, dass sie sich in Therapie begeben müssen. Das kann man nicht allgemein sagen.
Was für ein Problembewusstsein Politik, aber auch eine Gesellschaft hat, zeigt sich ja auch daran, wie viel Wert gelegt wird, zum Beispiel auf Forschung in dem Bereich. Wie ist denn da die Forschungslandschaft in Deutschland? Wie würden Sie die beschreiben?
Ja, es ist in den meisten Ländergesetzen steht, dass es eine öffentliche Aufgabe ist, die Glücksspielforschung zu unterstützen, und es passiert sehr, sehr wenig. Das heißt, es ist zu unkonkret. Das heißt, da sollte man auch eigentlich in jedem Ausführungsgesetz oder in den Glücksspielstaatsvertrag reinschreiben, dass zum Beispiel 0,5% der Einnahmen der Länder für Glücksspielforschung ausgegeben werden. Das ist derzeit nicht der Fall.
Ja, okay. Klingt also so, als sei da Ihrer Einschätzung nach noch einiges, was in den neuen Staatsvertrag noch mit hinein sollte. Der wird ja jetzt gerade vorbereitet und könnte im Juli 2021 in Kraft treten. Aber da fließt auch noch viel Wasser den Rhein runter. Also mal abwarten. Vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Einschätzung. Tilman Becker war das. Danke.
Danke. Tschüss.
Ich bin allein mit meinen 4 Kindern hierher gekommen. Mein Mann lebt nicht mehr. Und keiner hilft uns im Lager. Wenn es regnet, dann tropft es rein ins Zelt und die Decken werden nass. Für mich ist das ja nicht so schlimm, aber für meine Kinder, das ist ein großes Problem.
Und das ist nur eines von vielen großen Problemen, die Flüchtlinge und Migranten auf den griechischen Inseln haben. Diese junge Frau aus Syrien lebt mit ihren Kindern in einem der völlig überfüllten Lagern auf Samos. Dort hat sie mein Kollege Thomas Bormann vor kurzem gesprochen. unmenschliche Zustände direkt vor der Haustür der Bewohner, die dieses Elend seit Jahren hautnah mitbekommen und die immer wütender werden, weil sie mit dem Problem alleine gelassen werden. Wut, die sich aktuell in Streiks und Protesten zeigt. Behörden und Geschäfte bleiben einen Tag lang geschlossen. Auf den Straßen gibt es Demos. Kann ich jetzt drüber sprechen mit eben jenem Thomas Bormann, unser Korrespondent in Athen für die Region. Thomas, erstmal hallo nach Athen, grüß dich.
Ja, hallo Sarah, hallo.
Ja, du warst jetzt ja gerade erst vor Ort und die Zahlen, die sind ja schon mal krass. Also 650 Plätze, aber über 7000 Flüchtlinge sind da allein auf der Insel. Kann man sich an zwei Fingern ausrechnen, dass das nicht gut gehen kann. Beschreib doch mal, was hattest du so für einen Eindruck von der Lage vor Ort?
Ja, es war unglaublich zwiespältig, weil dieser Hauptort Samos, der liegt wirklich idyllisch an einer Bucht. Dann war am Wochenende, als ich dort war, auch noch das Wetter hervorragend, wunderbare Wintersonne. Und wenn man dann an dieser Promenade entlang ging, dann merkte man schon, da laufen unheimlich viele Afrikaner und arabische Familien umher. Die kommen alle aus diesem Flüchtlingslager. Und dorthin zum Flüchtlingslager sind es nur 700 Meter. Das liegt also direkt an dieser Kleinstadt Samos. Die Kleinstadt hat 7000 Einwohner. Im Lager sind inzwischen 7100 Menschen. Also mehr Flüchtlinge als Einwohner im Ort. Und in diesem Lager selbst, da ist es also wirklich unbeschreiblich. Da gibt es kein fließend Wasser, da gibt es nur sehr wenige Toiletten, es gibt keinen Strom, es gibt so einen Kern des Lagers, der ist von Stacheldraht umzäunt, das war das eigentliche Lager, das ist aber längst über diese Grenzen völlig hinausgewachsen. Ich habe dort auch junge Männer gesehen, die hackten Olivenbäume ab, um sich dann aus diesen Baumstämmen und Plastikplanen, die irgendwelche Leute weggeworfen hatten, neue Hütten zu zimmern. Also das sieht dort wirklich aus, wie man, mir sagte auch jemand von einer Hilfsorganisation, sowas kennen wir eigentlich sonst nur in Somalia oder im Südsudan, aber wir sind hier auf Gebiet der Europäischen Union, das ist also unfassbar.
Und einfach menschenunwürdig, das Stichwort fällt ja auch da zurecht immer wieder. Wie lange müssen denn die Menschen dort ausharren? Also, und auch wann werden sie überhaupt mal informiert, wann es da weitergeht?
Das ist quälend und zermürbend. Sie wissen nicht, was passiert morgen, wann komme ich hier weg. Die müssen teilweise jahrelang dort warten, zumindest monatelang. Es sind auch sehr viele kleine Kinder dort unterwegs und es tut einem natürlich in der Seele weh, die Kinder zu sehen, die spielen da zwischen Dreck und Müll. Nun war jetzt gutes Wetter, aber wenn schlechtes Wetter ist, dann versinkt dieses Lager auch völlig im Matsch. Das liegt auch an so einem Hang, sodass dann das dreckige Wasser quer durchs Lager durchläuft und da drin sind also die Kinder. Viele Kinder werden auch krank. Und es gibt für die 7000 Menschen dort nur einen einzigen Arzt. Bei dem ist immer eine besonders lange Schlange. Denn wer besonders viele Kinder hat oder wer vielleicht eine Krankheit hat, der hat höhere Chancen, schon aufs Festland gebracht zu werden, ohne dass das Asylverfahren abgeschlossen ist. Aber auf dem Papier soll es so sein, dass eben dort auf der Insel entschieden werden soll, ob die Menschen Asyl bekommen oder nicht. Wenn nein, sollen sie zurückgeschickt werden in die Türkei. Wenn ja, werden sie weiterverteilt aufs Festland oder andere EU-Länder. Nur, wer es schafft, da endlich wenigstens mal einen Termin für sein erstes Interview zu bekommen, der ist trotzdem auf langes Warten verdammt. Ich habe einen jungen Kameruner gesprochen, der wirkte fast glücklich, dass er schon einen Termin hat. Aber dieser Termin, der liegt irgendwann Anfang 2021. Oh, das heißt, die Menschen müssen ewig in diesem Elend ausharren.
Und du sprichst es an, also die Kinder sind natürlich immer die Schwächsten im Glied und haben es da am schwersten. Deswegen hat ja auch die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler, den Vorschlag gemacht, einzelne Kinder da rauszuholen und in EU-Länder zu verteilen. Macht sowas in den Lagern die Runde? Kommt das dahin an?
Ja, das kommt sogar dahin an. Die Idee ist ja, Alleinreisende, die sogenannten unbegleiteten Minderjährigen aufzunehmen oder auch, wenn Kinder da sind, vielleicht die Eltern mitzunehmen. Ich habe mit einem jungen Mann aus Deir ez-Zor gesprochen, eine Stadt in Syrien im Kriegsgebiet, der auch völlig verzweifelt da war und er sagt, er habe im Internet gelesen, es gäbe da in Deutschland so eine Initiative Sichere Häfen, wo Städte Flüchtlingsfamilien aufnehmen wollen. Was ich denn darüber wisse? Und dann habe ich ihm halt sagen müssen, ja, ich weiß, es gibt diese Initiative, aber es gibt eben auch die Bundesregierung, die sagt, nein, solche Einzelaktionen unterstützen wir nicht, das geht nicht. Also ich musste dem Mann denn die Illusion nehmen. Mhm. Und er hat natürlich auch gehört, dass die griechische Regierung plant, diese Lager tatsächlich zu schließen, aber neue zu bauen, wiederum auf den Inseln. Und die wären dann geschlossen, wo die Flüchtlinge nicht mehr raus dürfen. Und dann wird es natürlich besonders dramatisch für die Menschen. Und dieser Familienvater aus Deir ez-Zor, der sagte mir dann, also dann würde er lieber zurück in den Krieg ziehen, obwohl er zu Hause keine Heimat mehr hat, in einem geschlossenen Lager sein, das würde er nicht aushalten. Er möchte nichts wie weg von der Insel.
Also es ist natürlich eine krasse Aussage, wenn man da lieber in ein Kriegsgebiet zurückgeht, als in solchen Umständen. Ist das denn was die Menschen auf Samos, also die ursprüngliche Bevölkerung dort, was die gerne hätte, weil das eben alles so nah dran ist? Wie beschreiben die das?
Also die sind sozusagen genervt. Sie am Anfang, vor 5 Jahren, als es dort beging, gab es auch viel Hilfsbereitschaft. Mhm. Die Cafés dort haben ihr WLAN zur Verfügung gestellt für die Flüchtlinge. Aber auch jetzt ist es so, wenn man durch den Ort geht, neben jedem Café hocken ein paar Flüchtlinge mit ihren Handys und versuchen da ins Internet zu kommen. Und auf Dauer nervt das natürlich die Einheimischen, weil die auch wissen, Touristen kommen nicht mehr, weil die Touristen meinen, ach, Samos ist ja so eine Flüchtlingsinsel, möchten wir nicht. Also die Bewohner von Samos, die möchten, dass diesen Menschen irgendwo anders richtig geholfen wird, am besten in den anderen EU-Ländern. Und sie sind sauer, dass der Teil dieses EU-Türkei-Flüchtlingsabkommens, der gescheitert ist, nämlich dass Menschen auf den Inseln, dass auf diesen Inseln über das Asylverfahren entschieden werden soll. Das klappt ja offensichtlich in der Praxis nicht. Mhm. Und die Menschen auf den Inseln sind sauer, dass auf ihrem Rücken das ausgetragen wird, dass sie da das Elend vor der Haustür haben. Und bei den Protesten heute sagte auch jemand, wir können hier nicht die Inseln aller verlorenen Seelen werden. Das geht einfach nicht. Da muss Europa uns viele, möglichst alle Flüchtlinge abnehmen.
Also dann aber, um das nochmal ganz klar zu machen, der Protest richtet sich da weniger gegen die Flüchtlinge und Migranten selbst, als jetzt gegen die Flüchtlings- und Asylpolitik in Athen.
Genau. Mhm. Wobei natürlich auch in einigen Fällen gibt es Einbrüche, weil durch diese Not die Flüchtlinge, manche dann halt eben doch versuchen, in Läden einzubrechen oder in leerstehende Häuser. Und da ist klar, dass die Bevölkerung sich teilweise auch gegen die Flüchtlinge selbst richtet, aber vor allem eben der Bevölkerung auf den Inseln ist klar, die Struktur hat Schuld hier. Also diese EU-Politik, die Flüchtlinge auf den Inseln quasi gefangen zu halten.
Und dabei war das ja eigentlich mal ganz anders vereinbart. Du hast es ja schon kurz angesprochen. Also eben dieser EU-Türkei-Deal, der sogenannte, dass eben alle Migrantinnen zurück in die Türkei sollen, die kein Asyl in Griechenland erhalten. Wie rechtfertigt sich denn da auch die griechische Regierung, dass das nicht funktioniert, dass sie nicht mehr Druck macht? Oder ja, wie erklärt die, dass das eben nicht funktioniert?
Ach, die letzten Jahre gab es da eigentlich meistens nur Schulterzucken. Also dieser EU-Türkei-Flüchtlingsdeal, der wurde ja vor allem von Frau Merkel und dem türkischen Ministerpräsidenten Davutoğlu damals ausgehandelt. Und da war die Idee, man entscheidet so innerhalb von 2-3 Wochen auf den Inseln, haben die Leute ein Bleiberecht oder nicht? Wenn nein, werden sie zurückgeschickt. Und dann kam aber die unabhängige griechische Justiz und sagte, nee, so einfach geht das nicht. Wir müssen von jedem einzelnen Individuum prüfen, darf es hier bleiben oder nicht. Und da ließ sich die griechische Justiz auch wenig helfen von Juristen aus anderen Ländern, weil die sagten, nein, das wollen wir schon selber entscheiden, wer hier bleiben darf und wer nicht. In der Praxis klappt das eben nicht. Das dauert 2, 3, 4, 5 Jahre. Und statt 3 Wochen, 3 Jahre, da merkt man sofort, dass das nicht klappt. Aber mit dieser Lüge, die praktisch im EU-Türkei-Deal eingebaut war, mit dieser Lüge hat eben auch die griechische Regierung gelebt und lässt die Bevölkerung auf den Inseln das nun ausbaden. Die neue griechische Regierung, die jetzt seit einem halben Jahr im Amt ist, die will das Asylverfahren straffen. Die will mehr Leute in die Türkei abschieben. Das sind aber bisher auch nur Ankündigungen. Noch ist davon nichts umgesetzt. Und auch deshalb gehen die Leute heute auf den Inseln auf die Straße, weil sie sagen, so neue Regierung, ihr habt versprochen, das Problem zu lösen, jetzt packt es endlich mal an.
Was glaubst du denn? Also dieser Generalstreik, dieses auf die Straße gehen, das ist ja schon mal ein starkes Signal. Es wird europaweit drüber berichtet, wir reden jetzt gerade drüber. Aber glaubst du, das führt auch dazu, dass in Athen aus diesem Schulterzucken, wie du es nennst, dann mal wirklich ja, ein aktives Handeln wird?
Also ein bisschen wird sicher aktiv gehandelt werden. Aber ob es die griechischen Behörden schaffen, die Asylverfahren mit einer von einer Dauer von 3-4 Jahren wirklich auf 4-5 Wochen zu senken, das kann ich mir nicht vorstellen. Und es laufen jetzt schon Vorbereitungen, tatsächlich diese neuen Lager auf den Inseln zu bauen. In Samos wäre das dann nicht mehr direkt neben dem Hauptort, sondern irgendwo auf der Mitte der Insel. Geschlossene Lager für Flüchtlinge, da werden schon Container aufgebaut. Aber die Leute, die dort wohnen, die sehen das natürlich auch mit Argwohn, weil die trauen dem Braten sozusagen auch nicht. Die haben Angst, da wird das Problem nur um ein paar Kilometer verschoben, aber nicht gelöst. Und ich bin leider auch sehr skeptisch, ob das wirklich bald in den Griff bekommen wird.
Ja, weil aus den Augen ist eben einfach nicht aus dem Sinn. Ja, Thomas, danke dir für deine Zeit, danke dir für deine Einschätzung.
Ja, gerne.
Und ein weiteres Dankeschön, ein letztes Dankeschön in dieser Episode, das geht noch raus in die Welt. Danke fürs Hören, danke fürs Interesse bis zum Schluss und danke auch fürs fleißige Mailen. Immer wieder gerne an dertag@deutschlandfunk.de, freuen wir uns drüber. Ich bin Sarah Zerback. Und übergebe den Staffelstab an einen der Kollegen, der Kolleginnen. Da gibt's morgen die nächste Episode von Der Tag.